Ganz stark. Ganz stark. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das haben sie großartig gemacht, oder? Genau, fetten Applaus. Ich sag mal so, das alles sind Ideen von unserer jungen Generation. Das ist großartig zu sehen. Das ist wirklich großartig zu sehen. Und am Anfang wollte ich diese Hebefigur gar nicht, weil ich muss euch sagen, ich war mehr da jetzt aufgeregt als jetzt. Wird das gut gehen? So, ne? Aber es ist gut gegangen. Es ist wunderbar, was Gott tut, einfach hier, einfach überall in allen Generationen. Und ich will nochmal sagen, als Kirche, wir sind stolz auf euch, auch auf die junge Generation, auch die Art und Weise, wie ihr das macht, wie ihr Jesus nachfolgt. Weil jede Generation hat etwas, was Gott hineingelegt hat. Und da, wo der Feind immer versucht, reinzuwirken, sind wirklich Dinge, wo er versucht, genau das eine ist dafür und das andere dagegen, irgendwie gegeneinander auszuspielen. Aber es ist nicht darum, dass wir gegeneinander arbeiten, sondern dass wir füreinander da sind und gucken, ey, was kann die eine Generation von der anderen lernen? Was kann die junge Generation von der älteren lernen? Und was kann die ältere Generation von der jungen Generation lernen? Da, wo vielleicht Chancen nicht da waren, sind Chancen auf einmal da und Gott öffnet eine Tür. Und das finde ich so wunderbar. Und ich will mit euch ganz kurz drüber nachdenken, heute über dieses ganze Thema, weil es gibt Worte und Sätze, die sind unvergesslich. Und manche Sätze sind nicht nur unvergesslich, sondern die prägen auch ganze Generationen. Und manchmal finde ich auch, man sagt ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und manchmal sagen Zitate mehr als 1000 Bilder. Denken wir vielleicht, was hat Neil Armstrong gesagt, als er auf den Mond stieg? Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Oder John F. Kennedy war hier in Deutschland und sagt, ich bin ein Berliner. Das ist unvergesslich. Oder unsere Kanzlerin damals, Merkel, hat gesagt in dieser Krise, hey, wir schaffen das. Nicht Bob der Baumeister. Er könnte auch sein, jo, wir schaffen das. Manche Sätze prägen sich auch etwas anders, wo wir sagen, okay, das würden wir gerne nicht so unterschreiben. Kanzler Scholz hat gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Das sind auch Sätze, die irgendwie unvergesslich sind, die irgendwie prägen. Aber was Tiefsinniges, Martin Luther King hat gesagt, I have a dream. Und was hat das bewegt? Viele Menschen bewegt, viele Menschenleben auch irgendwie verändert. Und das Spannende ist, was Jesus gesagt hat, seine Worte haben so viele Leben verändert. Und es ist so viel, was Jesus eigentlich gesagt hat, so viele Begegnungen, so viele Gleichnisse, beispielhafte Erzählungen, wo Jesus uns reinführt und wir manchmal merken, boah, das hat Leben verändert, bis heute in unserem Sprachgebrauch, mit zweierlei Maß messen, das kommt wirklich das, was Jesus gesagt hat. Oder stell dein Licht nicht unter den Scheffel, das hat Jesus gesagt. Das sind alles so Dinge heute in unserem Sprachgebrauch, die wir nach wie vor, sage ich mal, gebrauchen. Und dann ist da etwas, wo ich gedacht habe, was ist wirklich das, was Jesus gesagt hat, was die meisten Menschen verändert hat? Und es sind eigentlich nur zwei Worte. Folge mir. Folge mir. Das sind so Stories, die wir lesen in der Bibel, wo er diese zwei Worte sagt, ohne große Erklärung, ohne große Predigt. Und die Menschen verlassen alles in diesem Augenblick und folgen Jesus nach. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Ich meine, was hat Jesus für eine Autorität? Mit welcher Power spricht er? Wenn ich immer wieder so viele Menschen höre, die Jesus erlebt haben, und auf einmal kommen irgendwie diese zwei Worte, die lassen alles stehen und liegen, und du denkst einfach, was für eine Power, was für eine Autorität. Und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, auch als Jugendgruppe, haben diese ganze Serie, die wir gestartet sind, Anfang dieses Jahres Imitatio Jesus genannt. Imitatio für Nachahmen. Wirklich Jesus nachahmen. Wie in einen Spiegel schauen und Jesus nachahmen. Das heißt in Epheser 5, Vers 10, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Und wir Eltern, wir kennen das. Wenn Kinder, besonders die kleinen Kinder, uns nachahmen. So, wenn wir irgendetwas machen, dann wollen sie genauso groß sein wie wir. Aber wir kennen das auch manchmal, gerade wir Jüngeren, wenn die Eltern die Kinder nachahmen. Das sieht manchmal auch echt lustig aus, oder? Aber so spricht Gott hier, so ahmt ihn nach als geliebte Kinder. Und wir haben uns ein bisschen mit einer Nachfolge beschäftigt und gesagt, was bedeuten eigentlich die zwei Worte in unserem Leben? Was bedeutet Nachfolge? Hey, wie können wir wirklich Jesus nachfolgen? Hey, was fällt uns schwer, Jesus nachzufolgen und warum fällt es uns schwer? Und sind eigentlich so zu dem Ergebnis gekommen, dass Jesus uns nicht aufruft, irgendwie erlernte Verhaltensweisen, überlieferte Verhaltensweisen zu tun. Es geht nicht um einen Lehrkatalog, es geht nicht um ein System, es geht nicht irgendwie um eine Ideologie, sondern es geht wirklich einer Person zu folgen. Es geht wirklich einer Person zu folgen. Weil das Spannende ist, viele Menschen, auch gerade religiöse Anführer, haben ganze Manifeste geschrieben, genau wie Menschen zu leben haben. Jesus hat kein Manifest geschrieben, zumindest nicht direkt. Sondern es gibt vier Berichte, die beschreiben, was Jesus getan hat und wie er es getan hat. Es ist kein Zufall in der Bibel, dass es ein Lebensbericht ist, wie Jesus gelebt hat. Und wir haben häufig etwas in unserem Kopf auch, was Kirche sagt, was richtig ist, was falsch ist. Wir kennen die 10 Gebote, wir kennen Systeme, wir kennen Ideologien. Wir wissen, was die Kirche auch über die Jahrzehnte gesagt hat, aber das ist nicht Jesus. Weil es geht darum, dass wir das Leben von Jesus nachahmen. Und das ist das, wo der Fokus drauf liegt, wo manchmal weggezoomt wird in der Schrift. Und ich stelle mir das immer wieder vor, wirklich wie so ein Film, wo wieder reingezoomt wird, wo wir sehen, hey, wie hat Jesus gehandelt? Weil das Wie ist viel wichtiger als das Was. Deshalb gibt es auch 4 Berichte über Jesus, nicht nur einen, sondern 4 Berichte. Und wir haben manchmal wirklich Stories, die stehen in allen 4 Berichten, sind manchmal doppelt. Und nicht irgendwie, weil der Schreiber damals gedacht hat, ja, jetzt habe ich irgendwie ein leeres Blatt Papier und wie muss ich das füllen, jetzt schreibe ich mal von dem anderen ab. Sondern, weil ihm etwas aufgefallen ist, was so wichtig ist an Jesus, was er rüberbringen wollte. Und so kannst du die gleiche Story lesen in unterschiedlichen Berichten und da kommt ein unterschiedlicher Punkt heraus, weil irgendetwas hat berührt, wo jemand gesagt hat, das muss ich aufschreiben, das ist etwas, was hat mich berührt. Deshalb stehen auch manchmal Geschichten in einem anderen Kontext. Weil es geht nicht darum, dass alles genau in der Reihenfolge ist. Es geht nicht darum, einen Lebenslauf Jesu nachzuzeichnen, eine Art Biografie nachzuzeichnen, die genau für Minute da ist, sondern wirklich zu gucken, was hat Jesus eigentlich getan und wie hat er gehandelt. Und da ist ein roter Faden drin und das finde ich genial. Ich finde das wirklich genial, wie Gott handelt. Und für mich sind diese 4 Lebensberichte so die zentralsten Schriftstellen in der Bibel. Oh, hat er das gesagt? Das hat er gesagt. Weil sie immer wieder von Jesus handeln, von dem Sohn Gottes, der selbst wirklich Gott ist, hier auf dieser Erde. Und ich richte es bei mir so ein in der Bibel lese, dass ich permanent immer wieder diese Berichte lese, permanent, über das ganze Jahr. Keine Woche vergeht, wo ich mindestens einmal in einem dieser Berichte nachlese, hey, was Jesus getan hat und wie er das getan hat. Weil darum geht es, wenn wir nur erfahren, wie Jesus ist, wenn wir sehen, dass er tut, können wir das auch tun. Wenn wir verstehen, was Jesus getan hat, hey, dann können wir das auch tun. Wenn wir merken, was Jesus gesagt hat und das verinnerlichen, dann können wir nur das tun, was Jesus getan hat. Und manchmal können wir auch nur die Hände auflegen, wenn wir überhaupt das sehen, dass Jesus die Hände aufgelegt hat. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Kann jetzt irgendjemand mal Amen sagen? Amen, auch mal online. Weil das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir das einfach verstehen und dass wir das verinnerlichen, weil die Frage ist, was ahmen wir nach? Wen ahmen wir nach? So, du kannst dir 10 Regeln irgendwie anpinnen, das hilft dir nicht weiter, aber das Leben Jesu bringt tatsächlich Leben. Und so sind wir ein bisschen da reingegangen und eine Person haben wir uns angeschaut in diesen ganzen Berichten und das ist eine ganz bekannte Geschichte von Petrus. Ich finde Petrus eine richtig klasse Person und er hat einen ganz besonderen Ruf einfach auf seinem Leben, auch gerade in diesem Bericht von Johannes, gleich in Kapitel 1, Vers 43, da sagt Jesus zu ihm, du sollst nicht Simon heißen, weil er hieß Simon, sondern du sollst Petros heißen. Griechisch heißt das Petros, der Fels, aramäisch Kephas. So, bekommt einen neuen Spitznamen. Es ist kein Spitzname, es ist eine Berufung, die Jesus ausspricht über das Leben von Petrus. Hey, du sollst ein Felsen sein, ein Fels in der Brandung. Und die Geschichte von Petrus ist eine besondere, weil er ist eigentlich ein Anführertyp und irgendwie ist das, was er auf dem Herzen hat, das spricht er sofort aus. Und das liebe ich an Petrus, weil er immer das ausspricht, was er irgendwie denkt. Und da kriegt er auch eins auf den Deckel. Immer wieder. Aber weißt du was? Petrus ist auch einer der ersten nach Jesus, die auf dem Wasser gehen. Das ist auch Petrus. Und ganz ehrlich, ich liebe und mag Petrus so sehr, weil er so ehrlich ist. Weil er wirklich so ehrlich ist. Und dann spricht er manchmal Dinge aus und sagt einfach nur, danke Petrus, dann komme ich mir nicht so dumm vor. Und Jesus lässt ihn auch gar nicht so dumm dastehen irgendwie in dieser Story. Er nimmt ihn so ganz liebevoll mit. Da sage ich mal, danke Jesus, du holst mich gerade ab an dieser Stelle. Haben wir nicht alle irgendwo so einen Petrus in uns? So, dass wir das manchmal so fühlen. Und gerade diese Dialoge nimmt uns die Bibel mit hinein, weil das macht die ganzen Sachen überhaupt lebendig. Die Jünger haben nicht alles einfach so abgenickt. Die haben auch manche Dinge so abgenickt und überhaupt nicht verstanden. Und Jesus sagt dem, ihr habt die Dinge immer noch nicht gerafft. So, ich stelle mir jetzt irgendwie gerade so vor, wie das einfach so drin ist, aber so funktioniert irgendwie Nachfolge, Dinge nachzuahmen und Dinge auch manchmal falsch nachzuahmen, zu merken, oh, wie beim Tanz, ne? Das ist ja so eine Sache, die einen bewegen sich dort und du bewegst dich so, alle sehen es, ne? So ist es manchmal auch in der Nachfolge, weil wir da manchmal nicht Jesus immer so im Blick haben, was er tut und denken, ups, das tanzt mal so ein bisschen irgendwie aus der Reihe, aber hier holt uns Jesus ab. Und Petrus und Jesus haben eine besondere Beziehung und da ist dieses eine dicke Ding. Ich sag mal, dieses eine dicke Ding. Eigentlich sind es drei dicke Dinger, wo es eigentlich drauf ankommt. Da ist die Situation, wir haben das gefeiert zu Ostern, ein Karfreitag, wo es darum geht, dass Jesus wirklich auf dem Weg zum Kreuz war. Und dann verleugnet Petrus Jesus. Wärmte sich direkt die Hände am Feuer. Ich stelle mir es immer so vor, draußen direkt vorm Hof und Jesus sagt, da war sogar Blickkontakt irgendwie da und die Leute fragen ihn, hey, kennst du Jesus? Eigentlich liebst du Jesus. Und er sagt, boah, den kenne ich nicht. Das Ganze dreimal. Und wenn du diese Story nicht kennst, ist es ja noch mal krasser, dass Jesus ihm das sagte. Da war vorher noch der Petrus, der irgendwie gesagt hat, weißt du was, ich folge dir, wo immer du auch hingehst. Und das ist dieser Tiefpunkt in dieser Nachfolge, wo wir uns fragen, was hat überhaupt die ganzen drei Jahre mit Jesus überhaupt gebracht? Dieses ganze Nachahmen, die ganzen Wunder, die irgendwie Jesus getan hat, rausgesendet hat, irgendwie in die Welt, wo auch durch die Jünger selbst und durch Petrus selbst Wunder getan wurden, denken, hey, Petrus, hast du es immer noch nicht gerafft? Was ist aus den Worten, was ist aus diesen Worten Jesu gekommen? Folge mir. Was ist daraus geworden? Und das ist kein Zufall dann. Und heute kommt zu dieser Schriftstelle, die ich mit euch teilen will und finde ich, die sehr bewegend ist, in Johannes 21 im letzten Kapitel, diese Begebenheit hier zu lesen. Jesus war gekreuzigt, ist nun auferstanden. Und dann lesen wir ab Johannes Kapitel 21, dann ab Vers 15 folgendes. Als sie nun gefrühstückt haben, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Er sagte zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und er sagt ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Sagt zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und Petrus sagt zu ihm, Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Amen. Amen. Das ist immer ein Ausdruck von wichtig, wichtig. Ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das aber sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er dies gesagt hatte, sagt er zu ihm, folge mir. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und das ist ein bemerkenswerter Text. Herr, wir wollen, dass du einfach heute zu uns sprichst. Wir machen unser Herz auf, weil du holst uns ab dort, wo wir sind. Danke für deine Liebe. Amen. Für mich ist das hier einer der tiefsten Gespräche, wenn nicht sogar das tiefste Gespräch in der ganzen Schrift. Vielleicht einer der größten Rückholaktionen nach der Auferstehung Jesu, wo er zu einzelnen Menschen hingeht und hier auch zu Petrus hingeht. Und ich finde das wirklich sagenhaft einzigartig, wie Johannes, der diesen Bericht schreibt, es immer wieder schafft, in wenigen Versen diese Tiefe reinzulegen. Nikodemus, das Gespräch auch mit Jesus, Kapitel 3, dann die Frau am Jakobsbrunnen, Kapitel 4 mit Jesus, jetzt hier mit Petrus, in so wenigen Versen. Ich kann dir sagen, diese Verse, die kannst du jedes Wort auf die Goldwaage legen. Du kannst jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und wer den Text jetzt wirklich kennt, keine Chance, das überhaupt in einer Predigt alles hier zu beleuchten, weil es ist so eine Tiefe drin. Aber ich will so einen Punkt nur mit reinbringen, der sehr wichtig ist, um zu begreifen, wie doll lieb Jesus dich einfach hat. Weil das hier einfach verdeutlicht, diese ganze Begebenheit, die Höhen und die ganzen Tiefen von Nachfolge. Weil Jesus holt Petrus hier wieder aus dieser Tiefe raus, in der er gerade steckte. Und überlegen wir mal diese ganze Situation, weil wir manchmal einfach nur die Schrift lesen, diese Begebenheit. Vielleicht stellst du dir jetzt irgendwie gerade nochmal so bildlich vor. Da sind sie am Strand vom See Genezareth. Hier seht ihr von Tiberias genannt, wie er auch manchmal einfach so im Volksmund genannt wurde. Und sie gehen spazieren. Ist es nicht wunderbar, so spazieren zu gehen am Strand? Petrus und Jesus. Und ein bisschen weiter weg ist Johannes gewesen. Lesen wir ein bisschen später nach. Ich weiß nicht, ob er gelauscht hat, keine Ahnung, um diese Worte irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Aber so wie das wirklich auch. Hey, that's life. Und so war das damals. Und da war der Geruch vom Feuer. Der Holzgeruch vom Feuer lag in der Luft, weil sie hatten gerade gefrühstückt, einen Fisch gegrillt. Was muss das für Petrus, eine Erinnerung, wachgerufen haben? Wie war das damals, dieser Holzgeruch am Feuer, als er sich diese Hände wärmte, als er ihn verleugnete? Es ist nicht nur, Jesus spricht nicht nur mit Worten, er nimmt nicht nur Bilder, man kann ihn auch schmecken. Das ist auch das, was wir im ersten Johannesbrief dann lesen, wo er sagt, hey, was wir geschmeckt und gesehen haben, das ist das, wie wir Jesus gefühlt haben, was wir angetastet haben. Das ist das, wovon wir sprechen, wo Leben reinkommt. So, und hier muss das für Petrus, muss das ein Flashback gewesen sein. Die ganze Story ist direkt vor Augen. Und Jesus spricht es nicht so direkt an, aber sie wissen beide, was eigentlich zwischen ihnen steht. Und er fragt dreimal diese Frage, liebst du mich? Und beim ersten Mal, bei den ersten beiden Male spricht er ihn wirklich mit Simon an. Jesus geht genau dahin, wo Scham und Schmerz ist und stellt genau an diesem Punkt wieder her. Jesus geht genau dorthin, wo alles kaputt gegangen ist und stellt wieder her. Er sagt nicht, du Petrus, alles gut, ich weiß schon Bescheid und pro forma Gebet, dir ist die Sünde vergeben und alles ist irgendwie gut, sondern er stellt genau wieder her. Dreimal wurde er verleugnet, dreimal stellte die Frage, liebst du mich? Und die erste Frage, liebst du mich mehr, ist vielleicht irgendwie fatal. Wir denken, wie ist das vermessen, das einfach zu fragen, weil es hier eine persönliche Ebene einfach anspricht von Vergebung. Und Petrus wird genau dort abgeholt, weil Petrus hatte genau das getan, er ist wieder vom Weg abgewichen. Er hatte genau das getan, was er vorher getan hatte, bevor er Jesus kannte. Er ging nämlich fischen. Er war wieder der Simon. Er war wieder der schwache Simon. Der Simon, für den gebetet werden musste, weil der Satan ihn versuchen wird. Der Simon, der wieder einschläft, weil er nicht wachen und beten konnte. Immer wird dort das Wort Simon verwendet. So, und genau dort ist er wieder zurückgegangen. Und für mich ist das kein Zufall, weil ich habe einfach mal gedacht, hey, wo wurde überhaupt Simon Petrus angesprochen? Wir lesen in den ganzen vier Berichten von Simon, wir lesen von Petrus, wir lesen von Simon Petrus. Da habe ich gedacht, wo wird er denn direkt angesprochen? Und für mich ist es kein Zufall, weil immer wurde das Wort Simon verwendet, wenn es um Versuchung irgendwie geht und wenn es darum geht, diesen alten Simon abzuholen. Und von Petrus wird gesprochen, wenn es um diese Berufung geht des Felsens. Allein die Stelle in Lukas 22, Vers 31 spricht Jesus, Simon und Petrus an, einmal mit Simon und einmal mit Petrus in dem gleichen Dialog. Einmal, wie gesagt, um Simon, als es um die Versuchung geht, und einmal Petrus, wo es diesem Felsen geht, um wirklich seine Jünger zu stärken, und schließt direkt hier in dieser Stelle hier in Johannes 21 an. Und für Johannes, der mit Petrus unterwegs war, muss das augenöffnend gewesen sein, diese Story. Was wir hier merken ist, die Entscheidung der Nachfolge ist nicht nur einmalig, sie ist täglich. Die Entscheidung der Nachfolge ist eine Summe von vielen richtigen Entscheidungen, immer wieder. Immer wieder, wirklich, wenn wir vom Weg abgebogen sind, wirklich wieder den geraden Weg zu gehen. Und wir alle haben irgendwo eine Reise in unserer Nachfolge mit Jesus. Wir alle haben unsere Höhen, wir alle haben unsere Tiefen. Und wir fragen uns vielleicht genau in diesen Tiefen, sind wir überhaupt genug? Können wir Jesus überhaupt in die Augen schauen? Können wir mit Jesus überhaupt noch reden? Und vielleicht versuchen wir ihm sogar irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und Petrus wusste gar nicht, wie er überhaupt Jesus begegnen sollte. Aber er sagte, Jesus, hol dich genau dort ab und begegnet unseren Ängsten, begegnet deinen Ängsten gerade in dieser Situation. Hol dich genau dort ab. So. Und wenn du zulässt, hey, dann kann er dir sogar ein paar Fragen stellen und du kannst dich wieder abholen lassen. Und ich freue mich einfach auf Nick, der uns ein bisschen so reinnimmt, genau in diese Story, weil Gott ihn da angesprochen hat in seinem Leben. Und er wird einfach so ein bisschen teilen. Von daher, Nick, ich freue mich, dass du einfach so ein bisschen das reinbringst.
Guten Morgen, ich bin Nick. Und ich möchte euch heute Morgen mit in eine Lebenssituation nehmen, die mich sehr geprägt hat in den letzten 3 Jahren. Im Februar 2022 hat mir meine damalige Freundin mitgeteilt, dass ich Vater werde. Die Entscheidung für das Kind war für mich von Anfang an klar und trotzdem war es keine einfache Situation. Um das Ende kurz vorwegzunehmen, wir haben das Kind leider verloren, es war eine Fehlgeburt. Und ich möchte euch da mit reinnehmen, was das irgendwie mit mir gemacht hat und wie Gott auch in diese Lebenssituation eingegriffen hat. Ja, das Ganze hat mich irgendwie erstmal ziemlich verunsichert. Ich stellte mir immer wieder die Frage, wie kann ich meine Lebenssituation, die ich gerade habe, mit meiner Nachfolge zu Jesus vereinbaren? Auch würde ich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt mich schon als Christ bezeichnen würde. Ich habe mich 2018 taufen lassen und klar, es gab die Höhen und Tiefen im Glauben, wie das bei allen von uns so ist. Genau, aber irgendwie war das krass, so eine Lebenssituation vorzufinden, obwohl man schon so lange mit Jesus auch auf dem Weg war. Eine Erkenntnis, die mich wirklich getröstet hat, war es zu begreifen, dass ich nicht die einzige Person bin, die Fehler macht auf ihrem Weg mit Jesus. Besonders das Leben von Petrus hat mich bewegt. Petrus, der Versorgungswunder und Heilungen, der zu Jesus übers Wasser gelaufen ist und der Jesus Treue bis in den Tod versprochen hat oder zugesichert hat und der dann kläglich scheitert und Jesus 3-mal verleugnet. Ich möchte dir erstmal heute Morgen zusprechen, dass Nachfolge zu Jesus und Fehler sich nicht ausschließen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, sondern eher, dass wir manchmal Dinge in unserer Nachfolge machen, die wir im Nachhinein lieber nicht gemacht hätten. Genau, aber wie gehen wir jetzt eigentlich mit unseren Fehlern und mit unseren Rückschlägen um? Petrus' Reaktion auf sein Versagen war es, sich zurückzuziehen. Er zog sich in sein altes Leben zurück. Man könnte meinen, er ist wieder normaler Fischer geworden und verkündigte auch das Evangelium nicht länger. Meine Reaktion, die war eigentlich ganz ähnlich. Also ich bin danach nicht mehr wirklich in so viel in Gemeinde unterwegs gewesen und ich hatte auch Angst, mich zu öffnen. Wendepunkt der ganzen Situation war es, offen mit meiner Lebenssituation umzugehen. Ich hatte das klare Empfinden, mein Praxissemester im Kontext von einer Gemeinde zu machen. Also ich studiere Sozialarbeit und Theologie und hatte das Gefühl, dass Gott mir sagt, ich soll in eine Gemeinde gehen für mein Praxissemester. Und im Anschreiben habe ich schon relativ offen über meine Lebenssituation gesprochen und wurde dann angenommen. Während des Praxissemesters im Herbst 2023 hatte ich dann eine sehr prägende Begegnung mit Gott. Gott hat eigentlich genau durch die Bibelstelle, die wir uns heute anschauen, zu mir gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, Gott fragt mich an diesem Abend, liebst du mich? Und meine Antwort war ja. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dir mal vorzustellen, dass Jesus dich heute Morgen fragt, liebst du mich? Vielleicht ist es heute dran, dein Ja zu Jesus zu erneuern. Vielleicht bist du auch gerade in einer schwierigen Situation, wie das bei mir auch der Fall war. Ich möchte dich einladen, das heute ans Licht zu bringen und keine Panik, das musst du nicht hier vorne machen. Sprich doch vielleicht mit einer Person, der du vertraust darüber und bet mit ihr gemeinsam. Kannst auch gerne zu mir kommen oder zum Gebet. Genau, und ich möchte dich einladen, nicht vor deiner Konfrontation wegzulaufen, wie Petrus oder ich es getan haben. Je tiefer du die Schuld deiner Fehler erkennst, desto tiefer wirst du begreifen, wie groß Gottes Gnade mit dir ist. Und je tiefer du Gottes Gnade für dein Leben begreifen wirst, desto mehr wirst du auch erkennen, wie sehr er dich liebt. Und deine Antwort wird letztendlich auch sein, wie sehr du Gott liebst. Und da möchte ich dich wirklich einladen, heute, wenn du merkst, dass es dran ist, wenn du das Empfinden hast, dass es dran ist, heute dein Ja zu Jesus zu erneuern. Es fließt Gnade vom Kreuz für deine Verfehlung. Amen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Entscheidung der Nachfolge oder Fürnachfolge nicht nur einmalig ist. Sicherlich ist das ein Meilenstein, sondern wirklich täglich ist, immer wieder zu gucken. Und ich denke, man kann viele Aspekte, Nachfolge haben wir uns angeschaut in der Jugend, aber drei Aspekte will ich einfach nochmal kurz beleuchten, auch gerade am Ende, weil ich weiß nicht, wo du auf der Reise stehst und vielleicht wirst du merken, hey, da ist eine Reise. Und den ersten Aspekt, wo ich sage, was Nachfolge bedeutet, ist, hab eine Begegnung mit dem Gekreuzigten. Hab wirklich eine Begegnung mit dem Gekreuzigten, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hey, für all deine Fehler, für all den Schrott, den du in deinem Leben getan hast und noch tun wirst. Und wir kennen das, wo Jesus das sagt in Lukas 9, Vers 23, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich Tag für Tag, also täglich, und so folge er mir. Das ist genau das, die Begegnung mit dem Gekreuzigten, dass wir das Alte loslassen. Wenn wir Jesus nachfolgen, kommt nicht etwas Neues hinzu, sondern wir lassen das Alte los und das passiert nur am Kreuz von Golgatha, was wir auch wirklich am Karfreitag letztendlich gefeiert haben. Und es ist auch so, wer eigentlich damals, der Begriff der Nachfolge ist so, wenn jemals damals einen Beruf neu ergriffen hat, einen neuen Beruf ergriffen hat, dann hat er in der Regel den alten losgelassen, um den neuen zu tun. Du kannst nicht zwei Vollzeitjobs tun. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht zwei Vollzeitjobs tun. Wir können nur dem einen Herrn dienen. Da wissen wir ja schon, woher das eigentlich kommt in Sprachgebrauch. Und Simon gab hier sein Scheitern zu und sagte, hey, ich lasse das Alte los. Aber das Zweite ist genauso wichtig und vielleicht sogar noch ein Ticken wichtiger, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Nicht nur das Alte loszulassen, sondern auch das neue Leben zu ergreifen, die neue Chance zu nehmen, die Jesus einfach ausbreitet und dir anbietet. Sein Leben, was er dir anbietet, das tatsächlich zu nehmen und es wirklich auch nachzuahmen. Das bedeutet, dass wir nicht nur irgendwie ihm unser Leiden bringen, sondern dass wir ihm auch wirklich unsere Stärken bringen. Nicht unsere Schwächen, sondern wirklich unsere Stärken bringen. Er macht unser Leben komplett neu. So, und viele begegnen Jesus nur als den Gekreuzigten und lassen all ihre Schuld da und wundern sich, warum sie permanent wieder in das alte Leben zurückrutschen, weil das Neue ist noch nicht da. Aber nur wenn du von dem neuen Leben gefüllt wirst und immer mehr, hat das alte Leben überhaupt gar keine Chance mehr. Und Petrus begegnete Jesus dem Auferstandenen. Und das ist das, was hier Leben reinbrachte, überhaupt die ganze Änderung hier in diese Situation hineinbrachte. Das ist das letztendlich, wo er der Fels wurde, der Fels in der Brandung, weil er auf dem Felsen baute, auf das Fundament Gottes. Und dann ein Aspekt, den ich hier einfach mit reinbringen will, mit der Begegnung mit dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Nachfolge hat auch etwas mit Reihenfolge zu tun. Tue die Dinge in der richtigen Reihenfolge. Zuerst der Wille Gottes, dann mein Wille. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, ist das, was Jesus einfach sagt. Und ich finde das so stark, wie der Heilige Geist wirkt in unserem Leben. Und er holt uns wirklich, wir sind alle auf einer Reise, wirklich auf dem Kreuz zu folgen, Jesus zu folgen, zu sehen, das immer permanent im Fokus zu haben. Einer geht schneller, einer geht langsamer. Aber egal, wo du bist, egal, wo der Heilige Geist dir zeigt, tue das, was Gott dir zeigt. Und ich will etwas einfach sagen, und ich weiß, dass es ernster ist, aber es ist das, was Gott heute einfach, was tun will heute einfach an diesem Morgen ist, will ich dort nämlich abholen. Wir machen manchmal Fehler, und wir haben das im prophetischen Teil vorhin schon gehört. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen wirklich mehrere Menschen heute anrühren will. Wir verharren in Dinge, wo wir wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Ich spreche nicht von Dingen, dass ich dir sage, ein Katalog, das ist richtig und das ist falsch, sondern dass du ganz bewusst weißt, was falsch ist und du machst es weiter in deinem Leben. Du weißt, dass es Gott nicht gefällt und du machst es weiter in deinem Leben. Und hier ist eine Gefahr drin, dass du das Leben, was Gott dir eigentlich schenken will, verlierst. Dass eigentlich sogar Tod hineinkommen kann wieder in dein Leben. Und Gott ruft dich heute an diesem Morgen neu, auch online ruft er dich neu, dieses Leben wirklich zu ergreifen. Nicht nur ein Simon zu sein, sondern auch ein Petrus zu sein. Die Berufung, die Bestimmung, in die wir letztendlich dann irgendwo hineinkommen. Um wirklich nochmal ganz neu diese Entscheidung zu erneuern. Ja, ich will. Ja, ich liebe dich wirklich von ganzem Herzen. Nicht nur irgendwo die Beine und die Hände nicht. Sondern wirklich komplett unser ganzer Körper soll wirklich ein Ausdruck sein von der Liebe Gottes. Und manchmal laufen wir wirklich weg und verharren in diesen Dingen. Wie gesagt, mir ist bewusst, dass es ist. Das kann so viele Bereiche sein. Das kann Bereich von Finanzen sein. Und ich weiß auch, gerade in unserer westlichen Welt geht es uns richtig gut. Und eigentlich haben wir gar keine großen Sorgen. Aber ich glaube, Gott wird uns herausfordern, hier auch in Deutschland, wo wir wieder neu kennenlernen werden, was es bedeutet, wenn Gott dein Versorger ist und wenn er mein Versorger wird und ist. Und Nachfolge fängt hier und heute an. Wenn wir ihn suchen, nicht nur in der Tiefe, sondern auch schon, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das macht die Reise überhaupt aus, dass wir überhaupt bei ihm bleiben. Und Petrus hat das richtig ergriffen, er hat dieses Leben angenommen. Und wurde er in diesen vier Berichten Simon und Simon Petrus immer wieder zwischendurch genannt, dann ist es doch sehr, sehr entscheidend, wenn dann die Apostelgeschichte kommt. Für mich immer Staffel 2 nach Lukas, das fünfte Buch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, wo es darum geht, Jesus aufgefahren, gen Himmel. Und wo es darum geht, dass seine Nachfolger endlich das wirken, seine Freunde das wirken, wird nur noch von Petrus gesprochen, nie wieder von Simon. Nur noch von Petrus, auch nicht von Simon Petrus, sondern nur noch von Petrus, weil er der Fels auf einmal war und auf einmal ist, zu dem er wirklich berufen wurde, in die Bestimmung hineingekommen ist. Und da gibt es eine Stelle, und ich finde sie so cool, in Apostelgeschichte 4, da ist er mit Johannes übrigens unterwegs, der über ihn schreibt, über den Petrus. Und dann stehen sie vor diesem Hohen Rat. Hey, und sie haben wirklich all in gerade gegeben und sie wissen, jetzt gibt es nicht nur einen kurz auf den Deckel, jetzt geht es wirklich um Leben und Tod. Und Petrus haut das hier raus. Apostelgeschichte 4, Vers 11. Denn Jesus ist der Stein. Hier ist Stein im griechischen Lithos verwendet, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein, Kefale, ne, also hier geworden ist, parallel zu Kephas. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rates, die waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Petrus vorhin noch irgendwie Jesus verleugnet und im gleichen Zuge hier bekennt er voll heraus, wo es wirklich darum geht, um Leben und Tod, wer Jesus ist. Er war am Anfang ein kleines Steinchen, aber er ist der Fels geworden, zu dem wirklich Jesus ihn berufen hatte. Und wir wissen, hey, in der Apostelgeschichte das ein oder andere Mal war er noch schwach, aber er ging letztendlich von Kraft zu Kraft, weil er sich durch den Heiligen Geist stärken ließ und trotz seines Versagens immer wieder zu Gott zurückkam und bei der Nachfolge blieb. Und ich will dich heute fragen, heute in diesem Morgen, folgst du Jesus dem Gekreuzigten oder folgst du Jesus auch dem Auferstandenen? Wo gibt es noch Hypotheken irgendwie in deinem Leben? Und wir nehmen diesen Moment, wo du einfach deine Augen schließen kannst und wo du Jesus auch persönlich eine Antwort geben kannst, weil er fordert dich heute auf, folge mir. Wie wirst du antworten? Ja? Nein? Vielleicht? Und der Heilige Geist geht gerade einfach so hier durch diesen Raum und während wir so die Augen geschlossen haben, will ich diesen Raum nehmen und dich einladen, wenn Gott wirklich zu dir spricht gerade und du merkst, es ist dein Moment gekommen, wo du sagst, hey, ich will Jesus tatsächlich neu nachfolgen, dann steh doch gerade dort an deinem Platz auf, um das ganz bewusst irgendwie Jesus zu zeigen, auch vielleicht online, steh doch gerade einfach jetzt auf, sei mutig, weil es ist eine ganz bewusste Begegnung. Ich erwarte nicht, dass unbedingt alle aufstehen, weil es ist etwas, was Gott immer tut, hier gerade auch einfach in diesem Moment. Und wenn er dich da gerade anspricht, dann sag nicht nein, dann sag gerade ganz bewusst ja einfach dazu. Und ich will dich auch einladen, vielleicht sind auch Menschen heute Morgen hier unter uns und du hast Jesus noch nie in deinem Leben eigentlich eingeladen zu wirken. Dieser erste Ruf irgendwie in deinem Leben, folge mir, zu sagen, Jesus, ich folge dir. Und ich sage dir, da ist eine ausgestreckte Hand, wirklich, die dich einlädt, Jesus zu folgen. Und die ist heute Morgen da. Und wenn du heute Morgen ganz bewusst diese Entscheidung treffen willst, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich habe das eigentlich noch nie so richtig getan. Vielleicht bist du kurz davor gewesen, vielleicht bist du schon mehrmals hier in Gottesdiensten gewesen. Aber sei doch mutig und steh doch gerade an Ort und Stelle mit denjenigen auf, die schon stehen und sag, Herr, ich bin hier bereit und will mein Leben einfach dir heute ganz neu und vielleicht auch sogar zum ersten Mal geben. Ich bin bereit und sag, ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Und ich will beten. Herr, ich danke dir für all diejenigen heute, die eine Entscheidung getroffen haben für dich, dir wieder neu nachzufolgen. Herr, und ich bete, dass du eine Kraft schenkst, die wirklich von dir kommt, dass wir das Alte wirklich loslassen, das neue Leben einfach ergreifen. In der neuen Kraft, wirklich von Kraft zu gehen. Und ich will einfach alle ermutigen, auch gerade für dich, wo du heute zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen hast, dieses Gebet mir einfach nachzusprechen und einfach alle, die jetzt hier im Raum sind, einfach zu unterstützen, zu sagen, Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist und den Tod überwunden hast, damit ich leben kann. Ich sehe dich nicht nur als den Gekreuzigten, ich sehe dich auch als den Auferstandenen. Ich will dir heute nachfolgen und deinen Weg gehen. Mache mich zu einem neuen Menschen. Deshalb lasse ich das Alte los und ergreife das neue Leben jetzt und empfange dein göttliches Leben und bekenne: Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Gib mal allen fetten Applaus, weil der Himmel applaudiert. Der Himmel applaudiert. Und ich will dich segnen einfach aus Psalm 121. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten zu deiner Rechten. Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Der Herr behütet dein Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit, spricht der allmächtige Gott. Amen.